Und tatsächlich, es grenzte fast an ein kleines Wunder, nach genau 1,5 Stunden stand eine zweispännige Kutsche reisebereit vor der Poststation und ein pfälzischer Postillion war damit beschäftigt, den Futterproviant für die Pferde zu verstauen und den Zustand der Radnarben zu kontrollieren. Samuel Hahnemann hatte sich zwischenzeitlich mit der jungen Dame im Wartesaal bekannt gemacht. Es war eine französische Tänzerin namens Cécilie Vestry, die vom Präfekten des Departements Donnersberg extra für ein Sondergastspiel an das Mainzer Theater engagiert worden war. Auf ihrer Fahrt von Paris nach Mainz hatte sie in Saarbrücken eine kurze Pause eingelegt und nun die Absicht, den letzten Teil der langen Reise zu bewältigen. In ihrer Begleitung befand sich eine wohlbeleibte Kammerzofe, die sich schwitzend und schnaufend mit den unzähligen Gepäckstücken der Tänzerin abplagte, die alle irgendwo in der engen Postkutsche einen geeigneten Platz benötigten. Endlich setzte sich das Gefährt in Bewegung, und die nervliche Anspannung der 3 Kutscheninsassen, die sich in den letzten Stunden aufgrund der Ungewissheit ihres weiteren Fortkommens eingestellt hatte, war plötzlich wie weggeblasen. Der Postwagen holperte nun über das Pflaster der Kaiserstraße und verließ bald darauf die Stadtgrenze. Schon 1798 hatte der Präfekt des Saar-Departements die Verlängerung der bestehenden Straßenverbindung Paris-Saarbrücken nach Mainz angeregt, aber mit dem Ausbau der Grande Route Impériale hatte man im Jahre 1800 noch immer nicht begonnen. Aber die 3 Reisenden störten sich nicht weiter daran, dass ihre Berliner Postkutsche mitunter stark schlingerte und die Wagenräder über Stock und Stein rumpelten. Sie waren die ganze Reisezeit über in ein sehr angenehmes Gespräch vertieft. Samuel Hahnemann parlierte im perfektesten Französisch mit Cécilie Vestry. Der Doktor, in 7 Fremdsprachen bewandert, sprach Französisch schon von Jugend auf ganz besonders gern und blühte förmlich auf, inspiriert von der Wissbegierde seiner jungen Wegbegleiterin, die sich bald als äußerst gelehrige Zuhörerin erwies.
»Wie kommt es, Monsieur, dass Sie eine so gepflegte Französisch sprechen? Man könnte direkt meinen, Sie wären gebürtige Franzose.«
»Oh nein, Mademoiselle, ich stamme aus Kursachsen. Dort spricht man höchstens ein gepflegtes Sächsisch.« Samuel Hahnemann konnte sich ein charmantes Lächeln nicht verkneifen. Dann fügte er hinzu, »aber ich weiß natürlich ein solches Kompliment sehr zu schätzen, Mademoiselle.«
»Oh, ich liebe diese Weichaussprache der Kursachsen, Monsieur. Für unsere verwöhnte Ohren sind die meisten der deutschen Dialekte doch etwas sehr hart im Klang. Wie soll ich sagen, Sächsisch dagegen klingt sehr angenehm und hat irgendwie Eleganz.«
»Wenn Sie es wünschten, könnten wir uns natürlich auch in Lateinisch, Englisch, Griechisch, Hebräisch oder sogar arabischer Sprache unterhalten.« Cécilie Vestry kicherte etwas mädchenhaft, dann erwiderte sie, »Oh nein, dann bleiben wir doch lieber bei Ihrer Muttersprache.« »Waren Mademoiselle denn schon einmal in meiner Heimat?«
»Oui, Monsieur, es ist eine sehr schöne Erinnerung an meine Kindheit. Mein Vater, der Tänzer Auguste Vestry, war vor vielen Jahren einmal für ein Gastspiel ans Dresdner Opernhaus engagiert. Ich durfte ihn auf seiner Reise nach Kursachsen begleiten. Es wurde eine ganz grandiose Erfolg.«
»Ah, daher kenne ich vermutlich Ihren Namen, Mademoiselle, wenn das kein Zufall ist.«
»Pardon, Sie kennen den Namen meines Vaters, Monsieur?«
»Oh ja, Mademoiselle, wer kennt ihn nicht? Und ich selbst hatte vor etwa 15 Jahren das große Glück, die einzigartige Kunst Ihres Herrn Vaters höchstpersönlich auf dieser Dresdner Opernbühne bewundern zu dürfen.« Cécilie Vestry konnte diesen Zufall kaum fassen.
»Das zu hören würde ihn sicher sehr erfreuen, Monsieur. Rein theoretisch hätten wir uns also schon damals begegnen können, no? Ist das nicht seltsam? Aber vermutlich hätten Sie mich als kleines Mädchen gar nicht wahrgenommen.«
Jetzt war es Samuel Hahnemann, der sich ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte. »Ach, wissen Sie, Mademoiselle«, erwiderte Hahnemann dann etwas nachdenklich, »die Welt ist manchmal so klein wie ein Dorf, und wir Menschen laufen mitunter gedankenlos darin umher, ohne uns gegenseitig überhaupt richtig wahrzunehmen. Gestern noch war jemand ein Kind, und heute...« Samuel Hahnemann unterbrach in Gedanken versunken seinen zuletzt ausgesprochenen Satz und warf einen kurzen Blick durch das Kutschenfenster hinaus in die Gegend. Außer einigen Vermessungsarbeitern, die sich am Wegesrand zu schaffen machten, und einer französischen Armeepatrouille, die vor wenigen Minuten im Marschschritt den Weg passiert hatte, war bisher nichts Auffälliges zu sehen gewesen. Es gab also keinen Grund, einen Überfall durch eine Räuberbande befürchten zu müssen. Hahnemann lehnte sich deshalb beruhigt zurück. Doch plötzlich fragte Cécilie Vestry ganz unerwartet,
Sind Sie verheiratet, Monsieur?«
Die Kammerzofe spitzte die Ohren, tat aber so, als würde sie das Gespräch zwischen den beiden Reisenden nicht im geringsten interessieren. Sie sah verlegen zum Fenster hinaus und stopfte sich dabei unentwegt eine Haselnuss nach der anderen in den Mund, die sie zwischen die Backenzähne klemmte, um sie anschließend mit einem gezielten Handschlag gegen das Kinn von der harten Schale zu befreien. Alles in allem kein schöner Anblick. Samuel Hahnemann war über die unerwartete Frage der Tänzerin auch etwas überrascht, ließ sich aber nichts anmerken.
»Ja, ich bin sehr glücklich verheiratet, Mademoiselle, und das schon seit nunmehr 18 Jahren.«
»Oh, ich bin nicht verheiratet, Monsieur. Ich finde, eine Ehe wäre wie eine Fessel um die Beine einer Tänzerin.«
Samuel lächelte über die unverblümte Natürlichkeit seiner jungen Reisebegleiterin. »Heiraten Sie je eher, je lieber, Mademoiselle. Die Ehe ist das allgemeine Spezifikum des Körpers und des Geistes.«
»Entspricht diese These der allgemein anerkannten wissenschaftlichen Meinung, Monsieur, oder entspringt sie mehr Ihrer eigenen Erfahrungen?«
»Sowohl als auch«, antwortete Samuel Hahnemann ohne zu zögern, »ich spreche zu Ihnen als erfahrener Ehemann, wie auch als Doktor der Medizin, als Chemiker, Wissenschaftler und sogar auch als Heilkünstler.« Cecilie Vestry hüstelte etwas verlegen. »Mademoiselle, haben sich etwas erkältet?«
»Nein, ich glaube nicht. Sie sprachen eben davon und nannten sich selbst einen Eilkünstler. Demzufolge sind wir Ihre Kollegen, wenn Sie so wollen, Monsieur. Mein Kunst findet auf der Bühne statt, die Ihrige im Inneren des menschlichen Körpers. Beide Künste sind für das Wohlergehen der Menschen bestimmt.«
Hahnemann überlegte einen Moment lang, dann fand er die richtigen Worte. »Erkennt ein Arzt die Hindernisse einer Genesung, Mademoiselle, und weiß er sie hinwegzuräumen, damit die Herstellung einer Gesundheit von Dauer bleibt, so versteht er zweckmäßig und gründlich zu handeln und ist daher ein echter Heilkünstler. Und weiß ein Kunstliebhaber, die schönen anmutigen Bewegungen einer Tänzerin nach einer vorzüglichen Musik entsprechend in sich aufzunehmen, wird sicherlich diese seine Wahrnehmung nicht minder für sein eigenes körperliches als auch geistiges Wohlergehen beitragen.« »Sie haben also nicht ganz Unrecht. Wir sind in der Tat beide Künstler, ein jeder auf seine Art und Weise.« Die korpulente Kammerzofe schien nun an einer Art von Reisekrankheit zu leiden, so daß die Kutsche des Öfteren auf offener Wegstrecke anhalten musste, damit sich Madame im Freien erleichtern konnte. Nach einer solchen Reiseunterbrechung mischte sich nun doch die Kammerzofe in das Gespräch ein, da ihr offenbar das gesundheitliche Problem zu sehr auf dem Herzen brannte.
»Cher Monsieur le Docteur«, begann sie etwas zögerlich, »gibt es auch ein wirksames Mittelchen gegen«, sie zögerte einen Augenblick und ihre Gesichtsfarbe wurde dabei kreidebleich, »gegen Seekrankheit?«
»Aber gewiss doch, Madame.« Dr. Hahnemann öffnete flugs seine Reiseapotheke, kramte darin herum und zog dann etwas hervor. »Hier, da wäre etwas gegen dieses Problem, Madame. Diese Kokulustropfen könnten Ihnen durchaus helfen, vorausgesetzt, Sie würden keine Haselnüsse mehr in diesen Mengen verzehren.«
»Formidabel«, rief hocherfreut die Kammerzofe und nahm die Tinktur neugierig und zugleich dankbar an sich. Kurz darauf, nachdem sie einige Tropfen eingenommen hatte, verbesserte sich ihr Zustand ganz erheblich und auch ihr rosafarbener Teint kehrte zurück. Als sie sich für seine ärztliche Hilfeleistung bedankte, sagte Samuel Hahnemann nur einen Satz. »Wähle, um sanft, schnell, gewiss und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfall eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden für sich erregen kann, als sie heilen soll.«
»Sind Sie einer von dieser herumreisenden Wunderdoktorin, Monsieur Hahnemann?«
»Aber nein, Mademoiselle Vestry, an Wunder kann ich leider nicht mehr glauben. Ach, wenn ich Ihnen doch darlegen könnte, wie wunderbar einfach die Homöopathie in Ihrem Kern doch sei.«
»Sie könnten es doch einfach versuchen, Monsieur le Docteur. Erklären Sie es uns. Die Reise ist noch lang genug, und es gibt immer eine gute Gründe, noch etwas Neues hinzuzulernen. Finden Sie nicht auch?«
Sogar die dicke Kammerzofe nickte zustimmend.
»Nun gut, ich werde versuchen, es mit ganz einfachen Worten zu erklären.
Also, similia similibus currentur. Hinter diesem Grundsatz verbirgt sich die Einsicht, dass Arzneimittel nicht unbedingt an und für sich heilsam sind. Nein, sie wirken wie ein Gift, stören die Funktionen eines gesunden Organismus. Kurzum, Sie machen einen Gesunden krank. Und zwar ruft ein jeder Arzneistoff eine künstliche Krankheit hervor mit nur ihren eigentümlichen Beschwerden. Dem genauen ärztlichen Beobachter fällt an solchen Arzneikrankheiten im Grunde nur auf, dass sie den natürlichen Krankheitszuständen des Menschen verblüffend ähnlich sind.
Similia similibus currentur bedeutet doch Ähnliches mit ähnlichem Eilen. Ist das korrekt, Monsieur le Docteur?
Völlig korrekt, Mademoiselle. Die Veränderungen, die die Arzneien im gesunden Körper anrichten, existieren doch nicht umsonst, müssen also wohl etwas zu bedeuten haben. Das habe ich mich immer gefragt, bis ich eines Tages, wie durch Zufall, der im Geheimen verborgenen Arzneisprache auf die Spur kam. Vielleicht sind die Veränderungen und Empfindungen, die jede Arznei im gesunden Menschenorganismus hervorbringt, die einzigen vernehmlichen Laute, die sie dem vorurteilsfreien Wahrnehmer gegenüber aussprechen kann.
Ein Aufschrei der Kammerzofe durchfuhr plötzlich das ganze Innere der Kutsche. Sie hatte sich beim brachialen Aufknacken einer weiteren Haselnuss einen Backenzahn ausgebrochen und hielt diesen nun mit schmerzverzerrtem Gesicht zwischen ihren dicken Wurstfingern. Cécile Vestry warf ihr einen bösen Blick zu, doch die Kammerzofe jammerte weiter. Samuel Hahnemann versuchte, die unangenehme Situation schnellstmöglich zu beenden. Erneut bediente er sich seiner Reiseapotheke und wählte sofort ein wirksames Mittel, nämlich Arnica Montana, das er der Zofe gegen den Zahnschmerz verabreichte.
»Sehen Sie, Madame, ein Wunderdoktor oder Quacksalber hätte sich in dieser Situation eines sehr fragwürdigen Gebräus aus einer Dreckapotheke bedient. Ich bediene mich dagegen der unermesslichen Reichtümer unserer Natur. Ein Heilkünstler in diesem Geiste schließt sich unmittelbar an die Gottheit, an den Weltenschöpfer an.« Nach diesem, seinem letzten Satz, kehrte bald wieder Ruhe im Wagen ein, und Samuel Hahnemann lehnte sich zufrieden zurück.